Das Heil ist frei, o tut es, kommt den Menschen nah und fern. O rühmet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O Freud, o Freud, vom Himmel sie uns.
In unserem Leben treffen wir viele Entscheidungen. Manche sind von kleiner Bedeutung, während andere unser Leben verändern können. Die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben machen werden, ist nicht, welchen Ehepartner, welche Berufswahl oder in welche Aktien zu investieren, sondern was machen wir mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Heiland. Indem Sie heute der Predigt lauschen, lassen Sie den Geist Gottes zu Ihrem Herzen reden. Gott segne Sie.
Wir beten nun. Unser großer, getreuer Gott, wir leben in einer unruhigen Zeit, doch bei dir finden wir Geborgenheit und Ruhe. Habe Lob und Dank für das Wissen, dass unser Leben in deinen Händen steht. Das macht uns zufrieden und gibt uns Sicherheit. Du gedenkst deiner Gemeinde und führst sie durch Leid und Kampf dem ewigen Ziel entgegen. Wir wollen uns im Gehorsam des Glaubens führen lassen und bitten dich, gib auch anderen noch Zeit zur Umkehr, damit noch mancher zu dir finden kann. Segne bitte dein Volk und halte uns bereit auf dein Kommen. Amen. In der Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir Vers 24 und dann von 29 bis 30. Da sie das hörten, hoben sie ihre Stimme auf einmütig zu Gott und sprachen: Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen unseres heiligen Knechtes Jesus. Wir stellen uns hier eine Frage. Was tat die erste Gemeinde in ihrer Bedrängnis? Unser heutiges Bibelwort führt uns auf die erste Gemeinde des Herrn in Jerusalem zurück. Diese Gemeinde war am Tag der Pfingsten, wie wir ihn in Apostelgeschichte 2 beschrieben finden, sichtbar in Erscheinung getreten. Der Herr bekundete sich durch das Wirken des Heiligen Geistes und bekräftigte das Wort der Apostel durch Wunder und Zeichen, wie er es gesagt hatte. Das Feuer des Evangeliums breitete sich aus und bewirkte eine umfassende Erweckung. Und wir lesen: Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde. So hatte es angefangen. Aber so reibungslos sollte es nicht weitergehen. Im Hintergrund regte sich das Geheimnis der Bosheit, und in unserem Textkapitel werden die ersten offiziellen Widerstände gegen die Gemeinde aufgezeigt. Gleich in den ersten Versen lesen wir: Als sie, nämlich die Apostel, zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren entrüstet darüber, dass sie das Volk von Jesus und von der Auferstehung belehrt hatten. Und sie ließen sie festnehmen bis auf den nächsten Tag und ins Gefängnis bringen. Am Morgen wurden Petrus und Johannes ernsthaft bedroht, und es war ihnen streng geboten, ihre Wirksamkeit einzustellen. Und da man sie freigelassen hatte, kamen sie zu ihren Glaubensgenossen und berichteten, wie es um sie und die Gemeinde wirklich stand. Und nun beschreibt Lukas von Vers 24, was die junge Gemeinde angesichts der eingetretenen Bedrängnis oder Bedrohung tat. Sie tat das, was sie nur noch als wehrlose, gesetzlich schutzlose und verachtete Gemeinde tun konnte. Wörtlich heißt es, sie hoben ihre Stimme einmütig auf zu Gott. Trotz höchster Bedrängnis war die Gemeinde ins Gebet gegangen. Und was betete sie? Zuerst war sie darauf besonnen, dass sie ja des Herrn Eigentum ist. Sollte der getreue Herr sich nicht seiner Herde annehmen und sein teuer erkauftes Eigentum bewahren können? Das stand fest in ihrem Glauben, und sie gedachte vorwiegend an die bedrohten Diener und betete, Herr, gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort und lass Gesundheit, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das lag ihnen natürlich nahe, aber was lag ihnen ferne? Wir erkennen aus dem Textzusammenhang, dass sie bezogen auf ihre Widersacher nur beteten, Herr, siehe an ihr Drohen. Sie beteten nicht eine Strafe Gottes auf sie herab. Sie beteten nicht um ihre Zerstreuung oder Vernichtung. Sie beteten nicht einmal um Rettung von ihrer Bedrängnis. Und das ist doch wirklich seltsam, nicht wahr? Sie beteten nicht, dass ihnen Kampf und Leid erspart bleiben möge, sondern sie baten vielmehr, dass das Werk des Herrn weitergehen möge und dass sie sich als rechte Jünger Jesu und als mutige Zeugen des Herrn bewähren mögen. Sollten nicht auch wir so beten lernen? Nicht um die satte Ruhe, nicht um ungestörte Bequemlichkeiten, nicht unbedingt um Wohlstand und gute Zeiten, sondern dass wir mutige Bekenner und tapfere, treue, geheiligte Zeugen unseres Herrn werden. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, so sagt uns der nächste Vers. Und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Sie hatten also richtig gebetet und waren darum erhört. Sie beteten im Geist und in der Wahrheit, und nach diesem Beten kam die Kraft. In einer großen Kirche in New York war eine große neue Orgel installiert worden. Als man sie dann zum ersten Gottesdienst benutzen wollte, blieb die Orgel aber still. Der Organist war hilflos und konnte nichts ausrichten. Man ließ den zuständigen Elektriker sofort kommen, und der stellte fest, dass ein spezieller Teil des Instruments keinen Stromkontakt hatte. Er schrieb eilig etwas auf einen Zettel und überreichte diesen Zettel dem Organisten. Und hier war zu lesen: Nach dem Gebet wird die Stromkraft da sein. Er ahnte nicht, dass er mit diesen Worten eine tiefe Wahrheit im geistlichen Sinne zum Ausdruck gebracht hatte. Aber so ist es. Nach dem Gebet kommt die Kraft. Genauso hatte es die bedrängte Gemeinde in Jerusalem erfahren. Und wir sollten deshalb bedenken, dass eine gebetslose Gemeinde so etwas nicht erfahren kann. Und hinzu sagte jemand: Wenn wir auf Organisation bauen, dann werden wir erfahren, was Organisation bezweckt. Wenn wir auf Bildung bauen, dann werden wir sehen, was Bildung bewirkt. Wenn wir auf Beredsamkeit bauen, dann werden wir feststellen, wie weit Beredsamkeit hilft. Aber wenn wir auf Gebet bauen, dann werden wir erfahren, was Gott wirken kann. Und in diesem Sinne sagt Jesus, sollte aber Gott nicht seine Auserwählten erretten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es verziehen? Ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, wird er auch Glauben finden auf Erden. Welchen Glauben? Es geht um den Glauben, wie die Schrift sagt, und wie ihn die bedrohte Gemeinde in Jerusalem wirklich hatte. Aber ist die Gemeinde denn heute auch bedroht? Erkennen wir den Ernst unserer Zeit? Spüren wir eine Bedrängnis? Oder sind wir schon so weltfreundlich und weltgleich geworden, dass wir uns guter Ruhe hingeben können und nichts zu befürchten brauchen? Wir gehen unbedingt richtig, wenn wir einmütig beten, wie die Gemeinde zu Jerusalem gebetet hat. Herr, siehe an, ihr Drohen. Die Gemeinde ist heute mehr bedroht, als wir es ahnen. Sie ist bedroht durch die Verkennung und Feindschaft von außen her. Sie ist bedroht durch die zunehmende Gesetzlosigkeit im Lande und sonst wo. Sie ist bedroht durch aufkommende Verfolgungen. Sie ist bedroht durch den Geist der Zeit. Sie ist bedroht durch den Geist der Welt. Sie ist bedroht durch allerlei falsche und verwirrende Lehren. Sie ist bedroht durch Lauheit, Trägheit und Leichtfertigkeit. Sie ist bedroht durch das Erkalten der Liebe zu Gott und zur Wahrheit der Bibel. Sie ist bedroht durch die gefährliche Halbheit und Unentschiedenheit im Gottdienen. Und sie ist bedroht durch die Abkehr von der biblischen Lehre und die daraus folgende Zerrüttung der Einheit. Und sie ist bedroht durch den Zerfall des ernsten und tiefen Gebets zu Gott. Und folglich müssen auch wir beten, Herr, siehe an diese Bedrohungen, unter denen deine Gemeinde steht, und gib deinem Volk Gebetskraft und Gottvertrauen, Gnade und Sieg, Leben und Überleben, und hilf uns, am Tage des Gerichts vor dir bestehen zu können. Amen.
Es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Sie auch heute wieder von der Fülle des Wortes Gottes schöpfen konnten und etwas für das alltägliche Leben mitnehmen können. Ich verabschiede mich und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Gemeinde Gottes, 101 35 85. Avenue in Edmonton, Alberta, T6E 2K1, Kanada.